Diese Folge wird präsentiert von Obi Nienburg. Rein, beraten lassen, durchstarten. Alles machbar mit Obi Nienburg.
Vom Fußballspielen am Strand in Togo bis vielleicht bald ins Rathaus von Bassum. Die Geschichte meines heutigen Gastes klingt fast ein bisschen wie ein Film. Kojovi Kobleno wächst in einfachen Verhältnissen auf, lernt früh, was harte Arbeit bedeutet und trägt schon als junger Mensch eine Verantwortung, die viele erst viel, viel später kennenlernen. Doch trotz Sprachbarrieren und Druck kämpft er sich durch Frankreich, Deutschland und. Und ein Jurastudium, das ihn sicher auch mal an seine Grenzen gebracht hat. Und heute lebt er mit seiner Familie in Bassum. In dieser Folge sprechen wir über Herkunft, Heimat, Ehrgeiz, Verlust, Integration und darüber, warum Aufgeben für ihn niemals in Frage kam. Diese beeindruckende Lebensgeschichte zeigt, wie weit ein Mensch kommen kann, wenn er einfach an sich glaubt. Ich bin Melanie Schafe und jetzt startet die neue Folge von Auf Schritt und Tritt. Viel Spaß!
Auf Schritt und Tritt.
Hallo und herzlich willkommen bei Auf Schritt und Tritt. Mein Name ist Melanie Schafe und ich bin natürlich heute wieder nicht alleine. Aber erstmal, ich befinde mich direkt am Rathaus in der alten Poststraße in der Stadt Bassum und ich habe mir einen Gast eingeladen. Stell dich bitte einmal kurz vor.
Ja, moin moin. Ich heiße Kojovi Remo Kublinu. Und ich bin in Bassum wohnhaft und freue mich auf das Gespräch.
Ja, das ist schön. Und dieser Ort hier ist ja vielleicht bald mal ganz wichtig für dich, das Rathaus.
Ja, ist es.
Weil?
Bald, ja, weil ich mich für das Bürgermeisteramt kandidiert habe, ja.
Ja, das ist total schön, aber darum geht es uns heute gar nicht.
Ja.
Wir wollen heute ein kleines bisschen über dich selber, über dich persönlich sprechen.
Ja.
Wie würdest du dich dann in drei Worten beschreiben?
Mich in drei Worten zu beschreiben: anpassungsfähig, zielstrebig und ausdauernd.
Ausdauernd?
Ja. Yeah.
Und das ist ja, Bassum ist ja nun deine Heimat geworden.
Ja.
Was bedeutet eigentlich Zuhause für dich?
Zuhause bedeutet für mich da, wo man sich wohlfühlt, da, wo Familie ist und da, wo man sein tägliches Brot verdienen auch kann. Ja.
Mhm. Und
ich kann das alles eigentlich hier in Bassum realisieren, ja.
Ganz ehrlich, deswegen lebe ich auch gerne hier. Ich komme ja auch aus Bassum.
Ah ja?
Okay. Du hast hier einfach alles.
Ja.
Egal, sei es nun eine Schule oder Supermärkte.
Ja.
Du hast einfach alles hier oder Ärzte.
Du hast alles, ja, das stimmt.
Aber du kommst ja nicht ursprünglich aus Bassum.
Ja.
Du kommst ja ursprünglich aus dem Togo, richtig?
Ja. Ja, das ist richtig.
Welche Bilder und Erinnerungen kommen dir denn sofort in den Kopf, wenn du an deine Kindheit im Togo denkst?
An Bilder vom Fußball.
Fußball?
Ja, ich habe immer sehr gern Fußball gespielt auf Schulhof mit meinen Mitschülern. Und das haben wir immer sehr gern gemacht. Und wir sind auch von meinem Dorf bis zum Strand gejoggt. Da sind es über 25 Kilometer.
Was?
Ja, und haben da im Sand gekickt. Das war sehr schön. Das Leben war unbeschwert und sorgenfrei.
Oh, das klingt doch traumhaft.
Ja.
Du bist nun in Togo geboren und später nach Ghana gezogen. Wie hast du diese beiden Welten so erlebt?
Ja, da erlauben Sie mir erstmal auf die Geschichte einzugehen.
Bitte.
Togo und Teil Ghanas waren früher mal deutsche Kolonie und nach dem Verlust des Krieges musste Deutschland die Kolonie an die Siegermächte wie Frankreich und Großbritannien abgeben. Demzufolge spricht man in Togo Französisch und in Ghana Englisch.
Mhm.
So, ich habe dann meine Schule erst in Togo gemacht, habe dann natürlich Französisch gelernt und dann nach Ghana gezogen. In Togo war die Schule eher theoriebasiert, also das ging um einfach das auswendiges Lernen sozusagen und in Ghana war das ja auf Praxis orientiert.
Welche Entwicklung haben denn deine Eltern in dieser Entwicklung so gespielt, die du erlebt hast?
Die haben eine ganz große Rolle gespielt. Meine Mama hat von zu Hause gearbeitet. Sie war mal Friseurin und Verkäuferin. Und wenn ich mal von der Schule nach Hause gekommen bin, hat sie uns dann mit Essen versorgt und dann gefragt, wie unsere Tage so in der Schule gelaufen ist. Und mein Vater war halt der Hauptverdiener und hat mir dann so Werte beigebracht, wie zum Beispiel ohne Fleiß kein Preis. Also, dass man durch Hartarbeit eigentlich alles bekommen kann, was man so möchte oder will. Und meine Mama hat mir auch noch weitere Werte beigebracht, sowas wie zum Beispiel, dass man mit kleinen Dingen irgendwie zufrieden sein kann. Und ganz wichtig war auch nämlich, dass man auch sehr bewusst mit Lebensmitteln umgehen muss. Wir hatten ja nicht so viel gehabt und deswegen mussten wir nur das kaufen, was man so braucht. Und wenn das was überbleibt, dann muss man am nächsten Tag auch wieder essen. Und das war nicht so wie zum Beispiel in Deutschland, wo man alles hat und trotzdem manchmal auch nicht zufrieden ist. Ja,
ja, das stimmt. Manche Deutsche, die sind so
manche Leute sind Welt, ja, einfach so.
Aber
ja,
aber das, glaube ich, überall. Das ist nicht nur in
Deutschland. Gibt überall, das stimmt schon.
Aber ich habe jetzt mal eine ganz, also weil ich einfach so neugierig bin.
Ja.
Was gibt es denn so zu essen eigentlich in Togo und Ghana? Gibt es da was so Nationalgerichte?
Genau, es gibt da auch Nationalgerichte. Togo und Ghana liegen ja ans Meer dran und da gibt es so viele Fische. Fischgerichte gibt da in einer Menge und man isst auch mehr Pad heißt da, das ist ein bisschen auf Fufu gemacht, so eine Art Mehl, also so eine, ja, Mehl wird irgendwie so ja, puriert und gekocht und dazu Soße, also Fischsoße oder Tomatensoße und so was.
Ich finde halt einfach, Essen ist Lebensqualität, deswegen habe ich da gerade so nachgefragt,
ja.
Ich bin da neugierig,
ja.
Ich bin da sehr kulinarisch.
Ja, ja.
Wie unterschiedlich waren denn eigentlich die Schulen im Alltag so in Togo und in Ghana?
Ja, das habe ich vorhin irgendwie ein bisschen schon erzählt oder darüber erzählt. Schule in Ghana war sehr praxisorientiert. Wir haben alles umgesetzt, was wir gelernt haben, waren da auch mehr draußen. Und in Togo war halt eher mehr Theorie. Wir mussten einfach nur richtig pocken.
Ja,
und
alles auswendig lernen.
Genau. Und ja, ich konnte mich immer wieder anpassen und das war auch eine sehr gute Eigenschaft, die ich da erworben habe. Ja.
Und dann ging es weiter für dich. Wir haben erstmal Togo, dann ging es nach Ghana und dann ging es nach Frankreich, nach Toulouse.
Genau. Das ist dann über ein Schülerprogramm gewesen. Ich hatte einen Onkel in Toulouse, das ist der Bruder meines Vaters, der hat von dem Programm gehört und dann mein Vater darüber erzählt. Und ich hatte auch das Glück, ich mochte einfach die Schule. Oder auch, ich hatte keine Wahl, weil meine Eltern, die haben auch darauf bestanden, dass ich meine Schule gut machen muss. Und das ist mir irgendwie gelogen. Und dann hat meine Eltern gesagt, die würden mir das ja wirklich gönnen, aber ich soll wirklich zusichern, ob ich das hinkriege.
Mhm.
Weil es hat ja auch Vermögen gekostet, soll auch kosten. Und dafür musste mein Vater sein Haus verkaufen.
Oh.
Und ja, das heißt, ich hätte einfach... Ich würde gar keine Zweifel, ich musste es schaffen. Ja.
Ja.
Und der Druck war dementsprechend ganz groß und sehr, sehr groß. Ich habe mich dazu entschlossen, den Schritt zu wagen.
Mhm.
Und das habe ich dann auch gemacht.
Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Tag in Frankreich?
Ja.
War das ein Kulturschock?
Also direkt nicht. Ich wurde erst mal von meiner Familie, also von meinem Onkel da empfangen. Deswegen war das ja noch kein Schock in diesem Sinne. Schock hatte ich da in der Schule. Ja, in Togo war die Schule ja auch so sehr anders, weil es ist sehr eng, also streng, sage ich mal. Und die Lehrer hatten irgendwie so eine Art... Macht über uns gehabt. Ne?
Oh, ja.
Wir konnten sogar auch nicht unsere Gefühle nicht mal ausdrücken. Das heißt, man konnte auch nicht mal dem Lehrer irgendwie widersprechen. Also es war wirklich streng.
Ja.
Und dann kam ich nach Toulouse und dann in der Schule haben meine Mitschüler auch immer während des Unterrichts geredet. So was kannte ich gar nicht. Und dann, die haben sogar auch Lehrer immer widersprochen. Ich so, okay, das ist doch schön. Da ist man ja auch ein bisschen freier. Man kann auch noch mehr Widerrede irgendwie ansetzen oder auch ihre Meinung zu welchem bestimmten Thema oder Themen aussagen. Das ist echt schön. Also das hat mich irgendwie fasziniert.
Gab es trotzdem Momente, wo du an dir gezweifelt hast, wo du gedacht hast, boah, ich schaff das einfach nicht?
Diese Momente gab es so nicht. Ich hatte ja eine Pflicht zu schaffen, sage ich mal so. Aber da eines Tages bekam ich einen Anruf von meiner Mutter mit der Mitteilung, dass meine Daddy nicht mehr da ist. Das war auch direkt 2 Jahre, nachdem ich in diesem Programm oder in dem Programm angefangen habe. Und ich soll deswegen zur Beerdigung irgendwie zurück nach Togo fliegen. Das war wirklich ein sehr harter Moment für mich. Ich war auch noch jung zu der Zeit. Dann bin ich auch eben zurückgeflogen, hatte dann meine junge Schwester in meinen linken Arm gehabt und meine Mutter dann in meinen rechten Arm, voll am Weinen und so. Und ja, für mich war das gar nicht so einfach. Ich musste irgendwie schnell im Fußstapfen meines Vaters irgendwie antreten. Ich musste seine Funktion komplett übernehmen, sozusagen. Ja. Und ich muss gleichzeitig meine Mama und meine Schwester irgendwie trösten. Das war sehr hart.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das war sehr, sehr hart. Immer wenn ich darüber sogar rede, kommen die Emotionen wieder hoch.
Ja.
Aber es gehört auch zu meinem Leben mit. Ich denke, ich kann das ja nicht mal nicht verstecken.
Es ist der Lauf des Lebens.
So ist das halt. Und dann habe ich dann trotzdem Mut gefasst und bin da zurückgeflogen und dann meine Baccalaureat bzw. mein Abitur dann zu Ende gemacht. Ja.
Ich habe auch gelesen, ein Kollege von mir hat ja schon über dich geschrieben.
Ja.
Das hat mich nämlich so neugierig gemacht. Es war dein Ziel, Jurist zu werden.
Genau.
Kam dieser Wunsch?
Also zuerst wollte ich eigentlich Fußballer werden.
Ach, ja.
Ich mochte sehr gerne so Tore schießen und da das Jubel danach. Und ich mochte sehr gerne Erfolg zu haben. Und damit fängt ja alles irgendwie an. Und meine Mama war ja dagegen. Sie wollte aus mir einen Akademiker machen, weil sie immer gedacht hat, ja, Fußballer, es kann immer passieren, dass man verletzt ist. Und wie wirst du dann deine Familie ernähren?
Richtig.
Das war immer ihre These gewesen. Und somit hat sie sich ein bisschen durchgesetzt. Und dann, und dann habe ich mich dann an ihren Wunsch irgendwie festgehalten, sozusagen. Also richtig angefangen hat es, nachdem ich mich mit einem sehr bestimmten Fall in Toulouse beschäftigt habe. Der Fall hieß Blanco. Da ging es um ein kleines Mädchen, das von irgendwie einem Wagen überfahren worden ist. Und der Wagen gehörte der öffentlichen Verwaltung. Und der Vater des Kindes, das ist Monsieur Blanco, hat dann die Verwaltung von Zivilgericht verklagt auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. So etwas gab es ja noch nie in Frankreich. Und darüber haben sich auch viele Gedanken gemacht. Und dann haben da 2 Schulen sich da in dem Bereich breit gemacht. Das war École de Toulouse und École de Bordeaux. Das war da unsere Schule damals. Und da gab es ja die Kriterien, wonach man sich sowas über so einen Fall lösen kann. Und ja, ab da war einfach oder hat es die Liebe mit Jura begonnen, sage ich mal so. Also ich fand das sehr faszinierend einfach.
Ja, man will sich dann ja auch in so einen Fall richtig reinfuchsen und gucken, wie ist es jetzt passiert?
Genau.
Und was kann ich tun?
Ja.
Was hat dich denn eigentlich so besonders an Recht und Gerechtigkeit ja auch fasziniert?
Also zuerst möchte ich gerne klarstellen, Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit.
Ja.
Das ist sehr wichtig, denn wenn ich Recht habe, dann heißt das, meine Gegenüber muss irgendwie Unrecht haben. Und das ist eher moralisch nicht unbedingt richtig oder falsch. Ja? Also Recht hat auch für mich etwas auch mit Macht zu tun. Und das ist auch so, wenn welche Voraussetzungen gegeben sind, dann werden in welche Rechtsfolge einfach angeknüpft.
Mhm.
Und das ist man hat im Recht. Ja? Das heißt, ich habe Recht, ich kann machen, was ich will, sozusagen, was mir das Recht erlaubt. Und Gerechtigkeit ist ja etwas anderes. Ja, ich frage, gut, ist das so richtig oder nicht?
Ja.
Ja, und diese Spannung hat mich immer fasziniert.
Mhm.
Und das ist sowas wie erstmal Rechtsphilosophie. Und deswegen habe ich mich immer bemüht, nicht nur in normative Sinne zu denken, sondern auch über die Gesetze hinaus zu denken. Mhm. Und da hat man mehr mit dann Gerechtigkeit zu tun und auch mit Recht gleichzeitig, ja.
Gab es in deinem Studium einen Punkt, wo du dachtest, boah, ich schaffe das wirklich?
Ja gut, ich hatte ja keine zweite Chance, ich musste es schaffen. Natürlich gab es ja auch solche Momente und das war auch, wo ich dann, wir hatten dann Klausurphasen und nachdem ich meine erste BGB-Schein bestanden habe, ja, da dachte ich mir, wenn ich das hingekriegt habe, dann vielleicht schaffe ich das auch noch.
Dann
weil das war so schwer, das war wirklich schwer.
Das BGB ist ja auch einfach mal so ein dicker Wälzer.
Ja, und nicht nur, sondern ne, es gibt so da auch Rechtsbegriffe, die man extra lernen muss. Das war eine harte Arbeit.
Nein, braucht man diese Begriffe jetzt so im Alltag noch?
Im Alltag gar nicht
mehr,
aber
ne?
Ja, im Beruf schon, ja. Leider ja. Ja.
Okay, du sag mal, es geht ja noch weiter. Frankreich, ja. Einen Haken hinter. Danach kam da schon Deutschland in den 2010er Jahren erst, oder?
Ja.
Warum kam Deutschland?
Genau, warum Deutschland? Ich muss dir auch klar erklären, ich habe mich nicht nur in Deutschland beworben, ich habe mich auch in Holland beworben. Ich wollte eine zweite Option haben, weil ich habe mich dann in Amsterdam beworben und das wäre dann das Studium auf Englisch. Das wäre viel einfacher gewesen im Prinzip. Ich hatte aber auch in Toulouse ein paar Abiturienten kennengelernt, die haben dann so einen Schnuppertag gehabt und wollten sich ein bisschen rumgucken. Mhm. Und so sind wir ja auch ein bisschen in Gespräch gekommen und die haben mir auch ein bisschen erzählt, so wie das so ist, was die Pläne haben. Und dann gab es auch natürlich welche, die dann irgendwie Jura studieren wollten. Und da kam ich auf die Idee. Ich so, okay, gut, das hört sich sehr gut an. Aber ich hatte Respekt vor der Sprache, das muss ich zugeben. Ja.
Ja. Ist es dir schwer gefallen, Deutsch zu lernen? Weil du brauchtest ja, glaube ich, auch ein bestimmtes Sprachniveau. Da gibt es ja so verschiedene Abstufungen, was man vorher machen muss.
Ja, ich hatte erstmal das Glück, dass ich schon zwei, drei Sprachen konnte. Und das hat mir erstmal diese Herausforderung ein bisschen leichter gemacht. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man ja die Deutschsprache nicht irgendwie unterschätzen. Eine sehr, sehr, sehr schwere Sprache. Jetzt nicht auf normale Hinsicht, sondern auch in Rechtshinsicht. Das ist, was für eine Herausforderung.
Das kann ich mir vorstellen.
Uiuiui.
Man sagt ja so schon immer, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und wenn das dann auch noch juristisch oder im Rechtssystem ist, schwierig, ja. Also Riesenrespekt, dass du das gelernt hast. Ich hätte da, glaube ich, nicht so Lust zu.
Ja, ich weiß auch nicht, warum. Aber ich liebte einfach das Fach. Ja. Ich konnte nicht anders.
Ja, ich glaube, wenn man so eine Leidenschaft für
genau,
etwas hat,
man braucht, also ich glaube, nur deswegen konnte ich das überhaupt überstehen. Ja. Sonst wäre das auch gar nicht möglich. So, ja, ich musste ein bestimmtes Niveau, das Sprachlevel irgendwie vorweisen, denn ich wurde ja als vorbereitender Student aufgenommen. Und ich wurde dann zugelassen, erst wenn ich dann diese Nachweis erbracht habe. So, das ist ja getan, aber das hat ja nur für Studieren allgemein gereicht. Und für das Jurastudium brauchte ich noch mehr.
Noch mehr?
Ja.
Ja gut, wegen der ganzen Fachbegriffe und
genau.
So weiter. Ne? Das muss man ja auch erstmal alles lernen.
Ja, das kommt auch noch. Und ja.
War anstrengend auf jeden
Sehr.
Fall. Was hat dir damals denn Kraft gegeben dafür?
Ja, die Worte meines Vaters. Mhm. Und die sanfte Worte auch meiner Mutter, die haben immer in mir Platz gehabt und ich habe die immer umgesetzt und ich wollte unbedingt das Ziel erreichen, um meine Eltern auch irgendwie glücklich zu machen.
Glücklich zu machen, ja. Sehr schöner Gedanke.
Ja.
Toll.
Ja.
Sag mal, du hast transnationales und europäisches Recht studiert, richtig?
Ja.
Zeit, den Rasen einfach machen zu lassen. Obi Nienburg ist dein Startpunkt. Eulerstraße 10. Mit den Mährobotern von Works & Navimo wird Rasenpflege smart und entspannt. Automatisch mähen lassen, Zeit sparen und trotzdem immer ein perfektes Ergebnis im Garten. Und vor Ort bekommst du die passende Beratung für dein Grundstück gleich dazu. Einrichten, zurücklehnen, genießen. Alles machbar mit Obi Nienburg.
Warum genau das? Also, du hättest ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Recht für Biochemie studieren können.
Ja, das stimmt. Die Frage ist berechtigt. Nee, ich habe mich sehr bewusst für das Fach entschieden, denn bei transnationales und europäisches Recht, da ging um grenzüberschreitende Sachverhalten. Das sind so Fälle, die jenseits der nationalen Grenze hinausgehen. Und da könnte man sogar auch mehr Sprache anwenden, ne? Und da könnte ich dann auch meine ganzen Sprachen auch umsetzen. Ja. Ich habe daran Vorteil gesehen, so gut. Ne? Es ist dann mehr und deswegen tue ich mir das an.
Ja, ergibt auch wirklich Sinn, wenn du Französisch fließend sprichst, genau. Englisch fließend sprichst und dann ja auch noch Deutsch.
Ja.
Wahnsinn. Also ja, es ergibt Sinn, warum man das dann studiert.
Genau.
Was waren die größten Herausforderungen im Studium?
Die Sprache.
Ja.
Also da erstmal, wenn man so über transnationales oder europäisches Recht spricht, dann denkt man, es ist ja, das hat gar nicht mit Deutsch zu tun. Nein, überhaupt nicht. Das setzt sogar voraus, dass man zuerst das deutsche Recht überhaupt verinnerlicht hat, um zu verstehen, wie sich das Recht mit den anderen irgendwie verhält. Ja. Und wir haben zum Beispiel bei europäischem Recht ist das so, dass man sich fragt, wie sind die Richtlinien und Verordnungen in Nationalrecht umzusetzen.
Mhm.
Ja, und das ist zum Beispiel bei Richtlinien, die haben ja keine direkte Anwendbarkeit, sondern die werden als Auslegung für das Nationalrecht genutzt. Und Verordnungen sind dann direkt anwendbar, die gelten wie Gesetze.
Mhm.
Und das heißt, wenn auf europäischer Ebene irgendwelche Verordnungen verabschiedet sind, dann wird das Nationalrecht nicht umgesetzt. Das muss man erstmal verstehen.
Ach ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja kompliziert.
Ja.
Du, ich habe auch gelesen, wie gesagt, mein Kollege hat schon gut vorrecherchiert, dass ich so ein paar Grundsachen habe. Das ist total praktisch. Ich habe auch gelesen, dass du zwischenzeitlich in Genf gelebt hast, in der Schweiz. Wie war die Erfahrung so?
Genau, also ich bin auch über Erasmus-Programm, weil das war, genau, das war Teil des Studiums. Musste man nicht machen, könnte man machen. Und ich war auch viel neugierig und dann, ne, deswegen habe ich das gemacht. Bin ich dann nach Genf geflogen. Die Erfahrung war sehr, sehr schön. Ich wurde erstmal gab es so ein Formular, man sollte sich da eintragen, Heimatuniversität und Auslanduniversität. Dann war meine Heimatuniversität natürlich Uni Bremen. Und ich wurde immer so angesprochen, ja, wo sind die Bremer, Bremer, Bremer? Ich war eigentlich keine Bremer in diesem Sinne, aber irgendwie habe ich mich so gefühlt.
Ja.
Ne, und dann hatten wir da die Möglichkeit gehabt, an einer sehr berühmten Mutkurs daran teilzunehmen. Das habe ich auch natürlich mitgemacht und war auch sehr, sehr interessant. Man hat auch noch gelernt, wie weit Recht auch gehen kann. Ja? Und das hat mir auch meine Sichtweise auch einfach nur erweitert.
Ja, sehr schön.
Und meine Gruppe hat sogar die zweite Platz belegt und das war insgesamt 35 Gruppen, die da auch mitgemacht haben. Das war schon eine sehr gute Leistung.
Ja.
Und wir hatten da auch ein Zertifikat bekommen und so, und da sind wir auch glücklich wieder nach Hause, nach Bremen dann geflogen.
Ja. Ja. Wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, also ich meine, das so Norddeutschland, hier ist alles flach. Wenn ich jetzt hier die Straße runter gucke, ich kann sie komplett runter gucken.
Ja.
In der Schweiz ist das ja ein bisschen anders.
Es ist anders.
Da sind ja sehr, sehr viele Berge.
Ja.
Was gefällt dir besser?
Bassum.
Das flache Land. Man kann so schön weit gucken.
Ja. Ja, Bassum gefällt mir sehr gut. Ja.
Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du 2019 deinen Abschluss gemacht.
Ja.
Erinnerst du dich an diesen Moment? Wie war es?
Ja, als wäre es gestern gewesen. Also das war für mich eine, ja.
Es war überwältigend.
Erstmal überwältigend, war aber auch mehr Emotionalität bei, denn meine Tochter kam auch zur Welt.
Oh, war das in dem Jahr?
Ja, und das war irgendwie für mich eine Art Emotionalität und Rationalität.
Ja.
Das war gar nicht so einfach. So, die schriftliche Arbeit hatte ich ja schon abgegeben. Zum Glück hatte ich auch die Noten schon bekommen. Ich musste aber zur mündlichen Verteidigung.
Ja.
Ja, ich habe meine Frau da und noch schlimmer, meine jüngste Tochter kam ja per Kaiserschnitt zur Welt. Das ist, ne, die andere kam ganz normal. Dementsprechend waren ja die Emotionen auch noch größer.
Ja, klar. Sehr, sehr aufregendes Jahr. Auf
sehr, sehr, sehr. Aber
den Abschluss machen, dann plötzlich dann Papa werden.
Oh. Und dann eher auch Kinder. Und meine Frau liegt auch im Krankenhaus.
Oh, wie anstrengend. Aber trotzdem blickst du doch bestimmt mit einem Lächeln zurück,
ja,
oder?
Ist alles gut ausgegangen.
Gibt es einen Moment auf deinem Weg, auf dem du besonders stolz bist?
Es gibt's oder gab's ja nicht nur einen Moment, es gab auch mehr.
Viel, ne? Ich habe die Frage vor unserem Gespräch ja vorbereitet und was ich so raushöre. Eigentlich ist die Frage überflüssig, weil du, wie gesagt, ein super bewegendes und spannendes Leben einfach hattest bisher.
Ja, deswegen, ich selber weiß ja auch gar nicht. Ich habe einfach ganz normal gelebt.
Ja.
Ne? Und ich hatte auch noch nie so eine Möglichkeit bekommen, über mein Leben zu sprechen oder darüber zu erzählen. Deswegen
und dann
für mich,
ich.
Genau, also deswegen ist das für mich eher überraschend. Mhm. Naja.
Wenn du so ein bisschen zurückblickst, würdest also, du irgendwas anders machen?
Nö.
Nee, ne?
Ich bin mega stolz darauf. Ja, ich würde gar nicht anders machen wollen. Also, wie gesagt, Erfolgsmomente gab es ja auch viel in meinem Leben. Angefangen mit Kleinigkeiten, Führerschein. Mhm. Ich habe Führerschein hier gemacht während des Studiums. War nicht viel. Ich habe Theorie gemacht, alles fehlerfrei bestanden. Und dann habe ich sofort mein erstes Auto gekauft, ganz klein war er, was war das für ein Moment? Fiat Punto, ganz,
ach,
ganz
oh,
klein. Aber für mich war immerhin Erfolg.
Ja,
ja, klar. Ich habe mich darüber gefreut. Mhm. Und dann kam auch kurz vor Abschluss meine Einbürgerung. Ich wurde ja privilegiert angebürgert. Normalerweise braucht man 8 Jahre laut Gesetz, um überhaupt angebürgert zu werden.
Ja.
Und bei mir hat man eine Ausnahme gemacht. Ich hatte den Antrag auch selbst gestellt. Ich hatte mich da auf eine Ausnahmetatbestand berufen und konnte dann meine Zeugnisse aus meinem Jurastudium auch noch als Beweis liefern und das hat irgendwie gereicht und ich konnte einfach auch schnell angebürgert werden. Und ist so, wenn man bei der Einbürgerung muss man auch einen Eid schwören und dass man das Grundgesetz irgendwie akzeptiert und so weiter. Das gab mir sofort das Gefühl, ja gut, ich hab etwas geschafft.
Ja.
Ja.
Vor allem machst du es ja eh, das Grundgesetz und so weiter.
Ja, aber da gerade, ja, es ist, ja, das stimmt.
Dadurch, dass du schon so viel rumgekommen bist, ja, fühlst du dich heute eher als Togolese, Ghanaer, Franzose, Deutscher oder von allem etwas? Ich frage das, ja, weil eine sehr gute Freundin von mir wurde,
ja,
im Kosovo geboren.
Ja.
Und sie ist, wenn sie im Kosovo ist, ist, ja, sie immer die Deutsche.
Ja.
Und wenn sie hier in Deutschland ist, ist sie halt immer die Kosovo-Albanerin.
Ah ja.
Und das ist so ein bisschen schwierig. Sie,
ja,
sagt, ich bin einfach beides. Ich bin alles. Ich,
ja,
bin da.
Ja, ich bin von allem etwas, würde ich erstmal so sagen. Aber wenn ich so das berufstechnisch also betrachten möchte, dann ich mache da mehr Deutsch. Also ich bin da eher Deutscher, mhm, weil ich dann viel arbeite und ich habe auch hier meinen Assistent aufgebaut. Ja, und dementsprechend fühlt man sich auch eben so. Und ja, also ich habe von allem etwas, aber mehr Portionen Deutsch drin, würde ich so sagen.
Vor allem hast du ja, ja vorhin auch schon gesagt, dass du sehr anpassungsfähig bist. Ne?
Genau. Und um Jura überhaupt hier studieren zu können, glauben Sie mir, man muss sich komplett hineinversetzen. Alleine wenn im ersten Semester geht es darum, überhaupt Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft irgendwie zu verstehen. Das sind so Begriffe, wenn man wirklich nicht in die Kultur rein ist, da kann man es nicht haben.
Mal, wir Deutschen lieben die Bürokratie ja auch. Wir,
ja,
kriegen ja für alles einen Antrag und einen Stempel.
Stimmt.
Von daher,
ja, das stimmt, ja,
hast du dir ein sehr, sehr schwieriges Land, glaube ich, auch ein bisschen ausgesucht.
Ja, ne? Das stimmt leider. Aber ich stehe ja auf Herausforderungen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag das. Und für mich, das ist ja keine Hindernisse, sondern auch Mittel zum Zweck.
Mhm. Ja. Hast du denn Vorurteile und Hürden erlebt?
Ja, Vorurteile hat man ja. Also ich hatte sogar auch, bevor ich mich dazu entschlossen habe, hierher zu kommen, die Geschichte halt, die Nazi-Geschichte, die Geschichte von Hitler, dass die dann die Deutschen halt in Ausländerfeindlich sein soll. Habe ich gehört. Ich sage eins, ich glaube, jeder muss eine Erfahrung machen. Ja, ich habe mich auch nicht davon abschrecken lassen. Ich wollte selber die Erfahrung machen, habe ich gemacht. Ich kann einfach sagen, bei mir ist alles positiv gelaufen, bis auf zum Letzten, wo ich dann ja meine Kandidatur bekannt gegeben habe. Dann habe ich dann im Internet zum allerersten Mal in Deutschland ja, sowas erleben müssen, wo ich dann auch rassistisch irgendwie ein bisschen, oder nicht ein bisschen, also sehr...
Das war schon sehr viel.
Das war sehr viel. Und ja, ich bin aber auch froh darüber. Es gab auch Menschen, die mich dann auch unterstützt haben und solidarisch gezeigt haben. Somit waren meine Wunde wieder geheilt. Ja.
Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Was motiviert dich denn heute so?
Meine Familie und meine Kinder. Ja, das die sind für mich nicht nur eine Motivation, sondern auch meine Inspiration.
Mhm, ja. Und welche Ziele hast du noch? Haben wir vorhin ja schon so ein bisschen angeschnitten.
Ja, ich möchte Bürgermeister von Barsum werden. Ich habe große Visionen und Ambitionen für Barsum, womit ich dann Barsum nach vorne bringen möchte. Wissen Sie, ich habe seit Corona ganz gut beobachtet, da ist uns viel verloren gegangen.
Ja.
Ja, das, zum Beispiel das Miteinander ist komplett verloren gegangen und stattdessen haben wir ja, das Gegeneinander und das macht uns das Leben nur schwerer.
Ja.
Ja, und insbesondere sind die jungen Menschen hier betroffen und die würde ich gerne unterstützen mit konkreten Maßnahmen. Ich würde auch gerne ältere Menschen auch unterstützen. Die habe ich auch in meinem Beruf auch kennengelernt. Die würde ich auch wieder aktiv in die Gesellschaft irgendwie teilhaben lassen. Und ja, und ich würde auch gleichzeitig die Mittelschicht. Für mich, ich habe das Gefühl, die Mittelschicht hat viel durchzustehen. Wissen Sie, als junge Familie in der Zeit, in der wir jetzt leben, das ist echt eine Mammutaufgabe.
Ja, das ist hart. Also ich sehe das ja in meinem Freundeskreis aus, ne? Auch, wie die das teilweise schaffen.
Ja.
Das ist schon ja, Mammutaufgabe. Das ist genau das richtige
es
Wort.
Es ist. Und ich denke, jetzt müssen wir alle was machen, weil die Politik allein, die kann uns nicht mehr retten.
Ja.
Und das ist leider die Wahrheit. Und ich glaube, jeder kann etwas. Wir brauchen nur ein Stück Wille. Und da, wo ein Wille ist, schaffen wir auch Wege.
Ja, das wären eigentlich so schöne Abschlussworte, aber ich habe noch ein paar Fragen an dich.
Ja, komm.
Das ist ich eigentlich bin wirklich das perfekte Ende.
Ich bin ja da.
Was möchtest du denn eigentlich jungen Menschen mitgeben, die ebenfalls ihren Weg in einem neuen Land suchen?
Also, ja, das würde ich auch, aber ich würde aber auch denen klar machen, die sollen offener sein und auch bereit sein, ihre Komfortzone zu verlassen und etwas Neues wirklich zu lernen. Wenn man dafür nicht bereit ist, dann braucht man den Schritt gar nicht zu wagen. Also das ist mir sehr wichtig, weil es ist ja kein Ponyhof und das wird auch nicht einfach werden. Und ich denke, je früher man darauf vorbereitet ist, desto besser ist es, die Herausforderung irgendwie zu meistern.
Ja. Ja, gerade das, was du sagtest mit der Komfortzone, da trauen sich ja die meisten nicht so raus, weil es da so bequem ist.
Ja, leider ja.
Also man braucht dann halt wirklich schon die entsprechende Motivation, dass man das so machen will.
Genau.
Wenn du deinem jüngeren Ich einen Satz sagen könntest, welcher wäre das?
Du hast gut gemacht.
Oh, das ist schön.
Ja.
Wann hattest du das erste Mal das Gefühl, boah, jetzt, ich bin angekommen? Oder hattest du das noch?
Es gab auch Momente. Also, ja gut, nach dem Abschluss und dann Berufseinstieg, da hatte ich zum allerersten Mal mein eigenes Büro. Und mein Chef musste erst mal klopfen, um reinzukommen. War sehr schön.
Ja.
Während des Studiums hat man auch Dreckarbeit gemacht, weil man auch irgendwie das Studium finanzieren musste. Und jetzt, als man fertig war, konnte man auch das machen, was man möchte.
Ja.
Und das war sehr schön. Das ist irgendwie eine, ja, so ein erstes Gefühl, angekommen zu sein. Aber so endgültig angekommen zu sein, hatte ich, seitdem meine Frau und ich uns entschieden haben, nicht mehr zur Miete zu wohnen, sondern ein Haus zu kaufen hier in Barsum. Und das haben wir auch gemacht. Und seitdem haben wir angefangen, kleine Reparatur am Haus zu machen. Und ja, wer ein Haus hat, weiß ja, es ist auch viel Verantwortung. Ja. Man muss ja auch, muss man nicht, aber ne, so mit Nachbarn muss man auch so eine Art gute Beziehung pflegen.
Ja, ganz ne,
und das ist dann, damit ist man einfach definitiv angekommen.
Ja, ja,
so ist das, ja.
Einfach zu Hause. Und man hat auch immer Arbeit, wenn man ein eigenes Haus
ja.
hat. Ne, du arbeitest vormittags. Dann kümmerst du dich um die Kinder
ja.
und dann hast du ja noch einen Garten,
du,
im Bestfall.
Du hast einen Garten, habe ich auch, ja, 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 es ist wirklich Arbeit, ja.
So langsam aber sicher müssen wir leider schon zum Ende kommen.
Ja.
Aber ich habe trotzdem noch eine letzte Frage an dich.
Ja.
Was hoffst du nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer aus unserem Gespräch mit?
Ja,
ich weiß, ich stelle immer gemeine Fragen.
Was kann ich dir mitgeben? Immer am Ball zu bleiben. Nie aufgeben, wie man schon norddeutsch sagt, wat Mut, dat Mut. Ne?
Ja.
Und wir leben in einer Zeit, es ist schwierig, volle Krise, Kriegen. Und wir könnten uns nicht mehr erlauben, Sätze wie, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das können wir uns nicht mehr erlauben. Ja? Gerade mal ein plausibles Beispiel dafür wäre Iran-Krieg gerade im haben wir nicht direkt verursacht, aber wir merken das ja an der Tankstelle.
Oh ja.
So ist das halt. Wir müssen leider was machen. Also aus Passivität wir nicht mehr. Wir müssen aktiv handeln. Und ja, also vielleicht würde ich auch gerne Basma und Basumerin etwas mitgeben. Es wäre eher wie so eine Art Appell. Wir sind ja in Wahlkampfperiode und ich würde dann wie Basma und Basmer irgendwie appellieren, sich dann von Schein und Sein zu unterscheiden. Denn es ist ja nicht alles, was glänzt Gold ist. Und ja, viele sind im Internet irgendwie aktiv. Ich habe ja gar nicht gegen das Internet, nein. Nur die Zeit, in der wir leben, zwingt uns, richtige Entscheidungen zu treffen.
Richtig.
Und das ist mir sehr wichtig. Ich habe mich einfach, was ich mir aufstellen lassen, weil ich dann aus reiner Überzeugung für Barsum etwas Großes irgendwie schaffen möchte. Und ganz unabhängig von in einer Partei oder Fraktion, nein, ich möchte das gerne mit Barsum machen. Und deswegen appelliere ich ganz stark darauf. Ich selber mache ja nicht so viel Posten im Internet, denn seitdem ich da Opfer, ne, beleidigt worden bin, ich würde gerne meine Familie jetzt irgendwie in Schuss nehmen. Die haben auch sehr stark darunter gelitten. Und ich habe leider noch kleine Kinder. Ich muss ja leider Priorität setzen. Und deswegen bin ich leider jetzt erstmal digital nicht so sehr aktiv. Und zum Schutz der Familie.
Ja.
Aber ich bin dabei und meine Ziele würde ich auch gerne mit Basuma realisieren.
Von Basuma für Basuma quasi.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort.
Genau. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das war ein ganz, ganz interessantes und tolles Gespräch.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wie es wird bei der Bürgermeisterwahl. Vielleicht
ja.
sehen wir uns dann nochmal wieder.
Vielleicht. Ja.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich bedanke mich auch.
Diese Folge wurde präsentiert von Obi Nienburg. Rein, beraten lassen, durchstarten. Alles machbar mit Obi Nienburg.